herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße dich ganz herzlich. Die Shownotes zu jeder Podcast-Episode findet ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast und da findet ihr weiterführende Links und vor allem auch die Bilder, falls wir mal über Bilder sprechen. Ansonsten freue ich mich über eure Ideen, über euer Feedback und über eure Themenvorschläge. Die könnt ihr mir ganz einfach weitergeben über die E-Mail-Adresse radomir@naturfotocamp.de oder über die gängigen Messenger-Dienste wie Instagram oder Facebook. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr mich unterstützt und das macht ihr am allereinfachsten mit einer kleinen Podcast-Bewertung. Das ist für euch sehr, sehr wenig Aufwand, hilft mir aber besser sichtbar zu werden. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode des Bohnensacks. Ich dachte, es gibt mal ein kleines Update, so ein bisschen aktuelle Sachen, das ein oder andere aus der Natur, einfach was mich gerade umtreibt und deswegen gibt es sozusagen wieder mal einen kleinen Monolog für euch. Nun, was soll ich sagen? Heute Morgen wieder Blattläuse, Mücken, Blutegel, die haben ja alle eine Berechtigung in der Natur, aber Zecken, was ist denn der Nutzen von Zecken? Und ich muss einfach sagen, jetzt um die Jahreszeit, ich liebe das Frühjahr, ich hasse die Zecken, ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Ständig laufen die auf mir rum, die krabbeln überall und ich habe die ständig auf den Händen und denke mir so, boah, wo kommt denn schon wieder diese Zecke her? Und irgendwie wirklich alle Lebewesen haben ihre Berechtigung, aber bis jetzt habe ich noch keinen getroffen, der mir erklären konnte, wozu es überhaupt Zecken gibt, was der Sinn von Zecken ist. Von daher, alle Biologen, die hier zuhören, die die Begründung haben, warum die Zecke liebenswürdig ist, bitte her damit. Vielleicht fällt es mir dann leichter, die Zecken auch gern zu haben. Und vielleicht hier Shoutout an die Jungs von Zeitweise. Ihr googelt doch so gerne live im Podcast. Ihr sprecht gerne über aktuelle Themen. Ich meine, aktueller denn je, wie immer, Zecken überall. Ich meine, wer, wenn nicht ihr, könnt in einem kurzen Podcast von vielleicht nur 30 oder 40 Minuten die Liebenswürdigkeit von Zecken nochmal herausarbeiten, damit ich ein bisschen mehr Akzeptanz für diese Tiere entwickeln kann. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Aber machen wir vielleicht weiter mit erfreulicheren Themen, mit aktuellen Sachen. Eigentlich haben mich drei große Gedankenblöcke umgetrieben in letzter Zeit, die ein bisschen schwerer und komplexer sind. Und dementsprechend habe ich gedacht, ich spreche über ein, zwei von diesen Dingen. Und ich kann einfach sagen, heute ist alles wie weggeblasen. Ich nehme gerade auf, eigentlich sollte ich einen Mittagsschlaf machen, anstatt Podcast aufzunehmen. Aber hey, für euch nehme ich natürlich gerne einen Podcast auf. Ich hatte gerade wieder zwei Tage hintereinander einen Individualworkshop im Bereich der Pflanzenfotografie. Und es war so ein perfekter Morgen. Und ich war irgendwie in diesem Frühjahr so ein bisschen frustriert in der Fotografie. Ich konnte nicht genau festmachen, woran es liegt, warum die Fotografie dieses Frühjahr anders ist als sonst. Und es gab im Frühjahr bei uns nur ganz, ganz wenig Sonne. Dann kam dieser Sahara-Staub. Es war immer morgens und abends zugezogen. Also wir hatten wirklich ganz, ganz wenige Morgende oder Abende, an denen das Licht wirklich da war. Also ich kann sagen, bei den Küchenschellen waren das vielleicht 2,5 Abende, bei den Schneeglöckchen waren das 3 Abende und bei den Krokussen genau einer. Und irgendwie war das so frustrierend, weil man so wenig fotografiert hat und gleichzeitig war das Licht so mau, also es hat oft zugezogen, es hatte durch den Sahara-Staub viele solche Abende, wo einfach das Licht so matschig war, so nichtssagend, so unklar war und anscheinend hatte mich das frustriert. Und dazu kam dann ja noch, dass es plötzlich so unfassbar warm wurde, zumindest bei uns, also wir hatten an einem Tag 29 Grad in der Sonne, das muss man sich vorstellen, Anfang April 29 Grad. Und es hat sich so angefühlt, als ob wir in so einem großen Tropenhaus sitzen, in so einem Glaskasten, irgendwie was nachts und tagsüber teilweise genauso warm und dementsprechend ist die Natur förmlich explodiert. Dazu gab es aber super viele Niederschläge. Wir haben sehr, sehr viel Wasser aktuell. Und dadurch sind auch ganz viele Blumen einfach komplett weggegammelt. Also ich hatte von den ganzen Schachbrettblumen, die normal da sind, war bei mir im Garten eine einzige da und die ist sofort vergammelt. Auch die Buschwindröschen sind zum größten Teil einfach braun bei mir abgefallen. Also es war fotografisch echt richtig, richtig schlecht eigentlich bis dahin. Der Sponsor dieser Podcast-Episode ist acfoto.com, der Fotohändler meines Vertrauens. Für mich ist der Service von AC Foto in Kombination mit den guten Preisen einfach stimmig und es macht mir Spaß, bei AC Foto zu bestellen. Damit euch keine Aktion, kein Cashback, kein Trade-in oder wie die Hersteller das alles nennen möchten, jemals entgeht, könnt ihr unter acfoto.com unter dem Reiter Aktionen alle Aktionen der jeweiligen Hersteller einsehen. Und wenn ihr dann den Affiliate-Link benutzt, den ihr in den Shownotes findet, dann könnt ihr etwas sparen und gleichzeitig meinen Podcast unterstützen. Wie läuft das Ganze ab? Ihr klickt einfach auf den Link in den Shownotes, fragt ein Produkt an über den Affiliate-Link, dann bekommt ihr ein individuelles Angebot und dann könnt ihr euch entscheiden, ob ihr es annehmen wollt oder nicht. Und das heißt, das ist alles super easy für euch eingerichtet. Und natürlich ist auch dieser Rabatt kombinierbar mit diesen ganzen Herstelleraktionen. Und dementsprechend wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen und viel Spaß beim Podcast. Dann kam auf einmal vor 3 Tagen der richtige Regen. Der Sahara-Staub ist weg und auf einmal gibt es wieder morgens und abends richtig Sonne, richtig dieses direkte Licht. Und was soll ich sagen? Anscheinend hat mir das wirklich gefehlt, dieses Licht, das ich morgens und abends brauche für meine Art der Fotografie. Ich feiere total ab auf ein perfektes Licht. Das wissen vermutlich die meisten von euch, die meine Bilder kennen, die sich die regelmäßig anschauen. Und da wurde mir klar, es war nicht etwas in mir, das nicht funktioniert hat in der Fotografie, sondern mir hat einfach dieses Naturerlebnis, dieses perfekten Lichts, das hat mir tatsächlich gefehlt und ich habe mich so gefreut, dass die Teilnehmerin, die jetzt da war zum Individualworkshop, dieses wunderbare Wetter mitgebracht hat, extra für mich, um mich anscheinend voll mitzunehmen. Und wir waren so begeistert heute Morgen und gestern Morgen und das Licht war einfach gigantisch schön. Ihr müsst euch vorstellen, die Sonne ging perfekt aus. Ich nehme die Podcast-Episode auf um den 13. April. Und ihr müsst euch vorstellen, hier steht bereits die Orchis Mascula und blüht. Normalerweise sage ich immer 3. Aprilwoche, 4. Aprilwoche, da ist die Orchis Mascula da. Jetzt war ich am 9. da, da war die schon in der Vollblüte. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr früh dran, was viele Orchideenarten auch angeht. Und es ist krass, wie früh hier alles blüht. Und wir hatten den ersten Morgen und es war so krass, wie viel Wasser die kleinen Bäche bei uns im Moment haben. Es ist unglaublich, wie viel Feuchtigkeit die Wiesen haben. Also wir hatten perfekte Tautropfen, wir hatten wunderschöne Unschärfegras, wir hatten gleißendes Sonnenlicht da drin und da drin die blühenden Orchideen. Und das macht dann bei mir so einen Wow-Effekt, so einen Effekt, der einen durch den Tag trägt, voller Freude, voller Emotion. Und ich weiß immer ganz genau, wenn ich so begeistert bin von so einem Morgen, dann sind es die Teilnehmer auch, weil man einfach so perfekte Fotobedingungen hat. Und dann hat das Wetter am 2. Workshop-Morgen noch einen draufgesetzt. Also wir haben so viel Feuchtigkeit im Moment. Wir hatten Sonnenaufgang und Nebel über der Wiese. Und über dieser Wiese habe ich jetzt ungelogen seit fast 10 Jahren im Frühjahr keinen Nebel mehr gehabt. Meistens war es sehr, sehr trocken in den letzten Jahren. Und dieses Jahr gab es Nebel, Leute. Nebel an dieser Stelle mit aufgehender Sonne, mit Unschärfkreis, mit allem Pipapo, das knallt richtig von den Bedingungen und das sind so die Momente, wo ich es einfach liebe, draußen zu sein und feststelle, wow, das hat mir in diesem Frühjahr also gefehlt, dieses Licht, diese Begeisterung für das Licht, diese Bedingungen, wo es einfach so Bock gemacht hatte, rauszugehen, wo es sich so gelohnt hatte, auch aufzustehen und dann sind sozusagen alle negativeren Gedanken einfach auch vergangen. Und passend dazu habe ich euch auch noch 2 Bilder mitgebracht. Ich habe vor dem Workshop, immer in der Vorbereitung, klappere ich immer ganz viele Locations ab, damit ich genau weiß, welche sich am meisten gerade lohnen, welche sich vielleicht momentan weniger lohnen. Und da war ich bei den Küchenschellen und ich hatte 3 Küchenschellen, die wunderschön gewachsen sind. Gegen einen total freien Hintergrund, perfekt für das Abendlicht und eigentlich viel zu kitschig. Das heißt, ich habe das erste Bild gemacht, ich packe es euch in die Shownotes rein. Das erste Bild ist quasi ein Testshot aus der Hand, da hatte ich noch überhaupt nichts verändert, nichts eingestellt richtig, mit dem 135er gemacht und dieses erste Bild aufgenommen. Und ich wusste, das ist super, weil ich einfach die Anzahl der Motive gut finde. Ich persönlich fahre ja immer auf ungerade Zahlen von Motiven ab. Also ich fotografiere lieber 1, 3 oder 5 Elemente, lieber als 4 oder 2 Elemente. Hintergrund ist der, dass bei geraden Anzahlen von Motiven das Auge gerne hin und her springt und Unruhe verspürt, wohingegen bei ungeraden Anzahlen an Motiven das wirkt harmonischer insgesamt. Und dann wuchsen die auf jeden Fall perfekt dort zusammen. Ich habe mir nur so gedacht, boah, geil, was mache ich denn damit? Aber so richtig gut machen konnte man es nicht, also habe ich mich entschieden, mache ich es richtig kitschig. Warum konnte man es nicht richtig gut machen? Nun ja, dadurch, dass der Hintergrund ja am Ende einfach nur flach gewesen wäre im Zweifel, fand ich es halt relativ langweilig. Also habe ich mir überlegt, ich mache es richtig kitschig anstatt richtig langweilig. Und das Schöne war, hinten dran gab es noch eine ganze Gruppe Küchenschellen, die im Hintergrund unscharf waren, die sozusagen in Blickrichtung dieser 3 anderen Küchenschellen gestanden haben und nochmal den Blick sozusagen auffangen, und von hinten kam die Sonne. Und was habe ich gemacht, um es richtig kitschig zu machen? Richtig, ich habe die Sprühflasche ausgepackt und wild im Hintergrund rumgesprüht mit einer Sprühflasche. Das sah super aus, grandios, tolles Licht, hat alles gepasst. Und dann kam die Wolke hat schon wieder die Sonne verschluckt und ich dachte mir, hey, vielleicht kommt die Sonne ja unten nochmal raus. Und dann wirklich so für die letzten 1,5 Minuten des Abendslichts kam die Sonne nochmal unten drunter, unter der Wolke raus und leuchtete genau hinein in das Bild. Und das sah so grandios aus. Und dann hatte ich das Problem, dass das 200mm 2.0 leider sehr streulichtanfällig ist. In dem Podcast zum 200 2.0, da erfahrt ihr alles über die krasse Zickigkeit dieses Objektivs, aber ich liebe es ja über alles, den Bildlook. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Kabelauslöser dran gemacht an die Kamera, habe die Kamera auf dem Bohnensack ausgerichtet und habe dann sozusagen mein Bild fertig komponiert gehabt. An dem ausgestreckten linken Arm sozusagen konnte ich jetzt auslösen und habe mich ganz breit gemacht und mit der rechten Hand hinter die Küchenschellen gesprüht. Da konnte ich auslösen und sprühen gleichzeitig. Und dann fing das Fotografen-Yoga erst richtig an. Dann musste ich meinen Kopf so weit nach unten beugen, dass der Schattenwurf meines Kopfs genau in die Frontlinse des Objektivs ging, um den Lensflare zu verschlucken, also um das Streulicht wegzunehmen. Und das Witzige ist, ich habe ja dann Serienbild gemacht, auf der einen Seite mit der linken Hand, mit der rechten Hand gesprüht und den Kopf da reingestopft. Und dann habe ich auch jede Menge Bilder, wo ich natürlich den Kopf zu weit nach unten senke und dann immer wieder auch auf den Fotos auftauche. Von daher, das war mein Fotografen-Yoga an dem Tag, aber es hat sich gelohnt, das Bild ist so richtig kitschig geworden. Und ja, da ist immer die Frage, ne, was macht man in solchen Momenten? Und ich finde, wenn man nicht die Möglichkeit hat, es besonders kreativ oder besonders ästhetisch auf andere Art und Weise zu machen, dann taugt mir persönlich auch so ein Kitschbild manchmal richtig gut. Also ich finde, dieses Kitschbild ist wirklich gelungen, und wer nochmal ein bisschen Input zum Thema Kitsch in der Naturfotografie will, da hatte ich mal einen Podcast mit Jan Lessmann aufgenommen. Das hieß, glaube ich, auch Kitsch in der Naturfotografie, wenn ich mich nicht irre, die Podcast-Episode. Da sind wir nochmal dezidiert drauf eingegangen. Aber letztendlich kann ich sagen, dass ich das Bild cool finde, auch wenn es kitschig ist. Ich mag das gerne, mir gefällt das gut. Von daher, ich kann dazu ganz entspannt stehen und sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Und da war ich dann auch voller Elan zum Workshop. Und es macht, ich stelle immer wieder fest, dass mir Workshops mit Teilnehmern, die motiviert sind, einfach so unfassbar viel Freude machen, dass ich das einfach nicht missen will. Und by the way, wenn du dich bei einem meiner Workshops anmelden willst, dieses Jahr gibt es noch, ich glaube, einen freien Platz im Bayerischen Wald und einen im Valle Verchasca. Ansonsten sind die Workshops dieses Jahr leider ausgebucht, aber ich fange langsam auch an, die Workshops für kommendes Jahr online zu stellen. Oder du kannst natürlich auch auf mich zukommen für einen Individualworkshop. Da findet man immer auch Zeit für. Meld dich einfach oder schau vorbei unter naturfotocamp.de. Übrigens, die beiden Bilder von den Küchenschellen, über die ich gesprochen habe, die findet ihr wie immer in den Shownotes. Die gibt's unter naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und dann gab es ja, wie gesagt, mehrere Themen, über die ich mir einige Gedanken gemacht habe in letzter Zeit. Und ich probiere die mal in einer ganz kurzen Zusammenfassung wiederzugeben, die mich ja dann doch etwas intensiver beschäftigt haben. Der eine bezieht sich auf ein Buch, das ich neulich gelesen habe von einem Psychologen. Und da geht es sehr, sehr stark um das Thema Identifikation mit der eigenen Arbeit. Und der Psychologe stellt an der Stelle eine These auf, und zwar, dass eine Überidentifikation mit seiner Arbeit, mit seinem Beruf dazu führen kann, sich selbst zu entfremden, dahingehend, dass wenn man sich zu intensiv mit seiner eigenen Arbeit auseinandersetzt und sich sehr stark damit identifiziert, dass es letztendlich dazu führt oder führen kann, dass man seine eigenen Emotionen, seine eigene Stimme in sich nicht mehr hört und dementsprechend sich teilweise das Gefühl bildet, eigentlich müsste ich glücklich sein, denn objektiv habe ich bestimmte Faktoren erfüllt. Ich fühle mich aber nicht glücklich. Und er führt es zu einem Teil auf diese Entfremdung zurück. Und die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ich persönlich identifiziere mich natürlich sehr, sehr stark mit meiner Naturfotografie, mit dem, was ich mache. Er selber hat zum Beispiel das Beispiel eines Bankers benannt, der auf die Bank geht, der eine klassische Bankerlehre macht, der dann bei der Bank viele Jahre, Jahrzehnte arbeitet, der genau darin eben auch aufgeht und sich damit überidentifiziert, der aber eventuell von vornherein gar nicht in diesem Beruf glücklich war. Der erreicht einen bestimmten Status, der erreicht ein gutes Gehalt, der erreicht alles, was er erreichen möchte und ist der Meinung, eigentlich müsste ich glücklich sein. In Wahrheit ist er das aber gar nicht, weil das, was er fühlt oder das, was er fühlen sollte, hat gar nichts damit zu tun, was er in dem Sinne erreicht hatte. Und ich persönlich identifiziere mich ja sehr, sehr stark mit der Naturfotografie. Also ich definiere mich natürlich auch zu einem großen Teil über Naturfotografie, über das Gefühl, draußen zu sein, über die Freude, die ich dabei habe. Und habe mir dann oder stelle mir regelmäßig die Frage, ob man in so einem kreativen Beruf zu stark mit dem Beruf sich vereint und frage mich dann, definiert man sich zu stark über das, woran man Freude hat? Also definiere ich mich in dem Fall selber zu stark als Naturfotograf oder ist das gesund oder ist das ungesund? Das ist eine Frage, die natürlich sehr, sehr schwer abschließend oder überhaupt zu beantworten ist, denn ich merke ja selber, ich möchte oder ich habe geplant, in diesem Jahr weniger zu arbeiten. Und zwar ein gutes Stück weniger werde ich 2024 arbeiten. Und der Grund ist ganz einfach der, dass ich mehr Zeit mit Familie, vor allem mit Kind, verbringen will, weil die Zeit ist mir wichtig. Ich merke aber auf der anderen Seite, dass ich mich schon immer so stark über die Fotografie und über die Arbeit definiere, dass mir dieses weniger Arbeiten sehr, sehr schwer fällt. Also ich kann sagen, wie es sich anfühlt. Für mich fühlt es sich dann so an, als ob ich nutzlos wäre. Also so hart, wie das klingt, das ist das Gefühl, dass das in mir hervorruft. Und deswegen bin ich so ein bisschen auf der Suche, diese Ausrichtung, diesen Spagat so zu gehen, dass er mich glücklich macht, dass er mir Freude bereitet. Denn ich freue mich sehr darüber, dass ich überhaupt in dieser luxuriösen, privilegierten Lage im Westen der Welt bin, dass ich überhaupt mir Gedanken darüber machen darf, wie viel ich arbeite und dass ich mir Gedanken darüber machen kann, dass ich Zeit mit der Familie verbringen will und dass ich auf der anderen Seite einen Job habe, den, wie soll ich sagen, so wenige Menschen machen können. Ich meine, ich mache ja das, was mir Freude bereitet, was mir wichtig ist und darf jetzt auch noch entscheiden, wie viel ich davon machen soll. Ich meine, das ist ja eine absolut privilegierte, wunderbare Situation und trotzdem, wenn man dann so lange immer nur Vollgas gibt und immer nur für seine Sache brennt und dann plötzlich etwas anderes stärker in den Fokus rücken möchte, da muss ich einfach sagen, das fällt mir sehr schwer. Ich habe da meine Herausforderung mit. An den einen Tagen macht es einen total glücklich, an den anderen Tagen fällt es einem schwer. Aber das sind so Gedanken, über die oder die ich mir sehr aktiv mache. Und vielleicht geht es ja dem einen oder anderen von euch auch so, dass ich darüber Gedanken macht. Von daher habe ich gedacht, ich nehme das einfach mal mit in den Podcast, teile meine Gefühle dazu und ich werde euch auch auf dem Laufenden halten. Ich bin einfach mal gespannt, wie das sein wird, wenn ich dann so im Rückblick dieses Jahr betrachte, ob mir das weniger Arbeiten dann leichter fällt, ob es mir gut gefallen hat, ob es mir weniger gut gefallen hat. Ich habe keine Ahnung. Ich werde es einfach mal sehen. Ich probiere es aus. Wir werden das Ende des Jahres sehen, wieder neu bewerten und dann können wir uns ja Gedanken darüber machen, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Und damit komme ich eigentlich zu einem zweiten super schweren Thema, das mir in letzter Zeit auch im Kopf rumgegangen ist. Also mir gehen diese ganzen Themen meistens im Kopf rum, wenn ich entweder vom Fotografieren komme oder in aller Regel, wenn ich Sport mache. Also ich mache normal eigentlich jeden Tag Sport und beim Sport machen kann ich mir halt super gut Gedanken machen und ich habe mich mit dem Wert von Fotos beschäftigt. Eigentlich ging es bei diesen Gedanken um Wert von Fotos, die menschenbezogen sind. Das heißt, wenn man Menschen auf Bildern hat, dann transportieren ja diese Bilder häufig Emotionen. Das heißt, der Wert der Bilder entsteht ja dadurch, dass ein Bild eine Emotion oder eine Erinnerung einfängt. Und das ist ja gerade, wenn man an Menschenfotografie denkt, der Wert eines Bildes. Das heißt, der Wert von einem Kinderfoto ist vermutlich wesentlich höher als der Wert von irgendeinem gestellten Foto für den Reisepass. Und eventuell ist ein Foto, ein Erinnerungsfoto von den Großeltern oder von den Eltern, von der eigenen Hochzeit, wenn die irgendwann versterben, nochmal wesentlich höher, weil man sich zurückerinnert an die Momente, die man mit diesen Menschen hatte. Das heißt, Fotos von Menschen haben ja sehr, sehr schnell einen Wert, der ideell ist, der eben an die Emotionen, an die Erinnerungen an diese Menschen geknüpft ist. Das heißt, dort ist der Wert von Fotos ja klar definiert. In der Naturfotografie hingegen ist es ja ganz anders. Die Naturfotografie ist sehr zeitlos. Ob ich jetzt die Orchidee heute fotografiere oder vor 10 Jahren oder vor 50 Jahren oder in 5 Jahren fotografiere, das ist erstmal zeitlos unter der Voraussetzung, dass niemand diesen Ort oder diese Art zerstört. Also natürlich kann eine Art ausgerottet werden. Es kann sein, dass da irgendwann ein Bauwerk steht. Es kann sein, dass die Flut ein Bachbett komplett wegspült oder dass der Gletscher schmilzt, dann ist Natur natürlich nicht zeitlos. Aber in 95% der Fälle in unserer Naturfotografie, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist es ja erstmal egal, ob ich das Blümchen oder das Tierchen oder die Landschaft vor 10 Jahren oder in 10 Jahren fotografiere. Naturfotografie ist grundlegend erstmal zeitlos. Das heißt, welchen Wert haben Naturfotos, die wir aufnehmen? Wir haben ja erstmal zweierlei Werte. Wir haben auf der einen Seite den Wert, den wir dem Foto zumessen, also das Erlebnis, das damit zusammenhing, vielleicht auch die Art, die wir besonders gerne mögen oder sonst, also diesen ideellen Wert, den wir unserem Foto geben. Und dann haben wir den Wert nach außen, wenn wir dieses Bild zeigen, dass das vielleicht eine gewisse Reichweite auf Social Media erzielt, dass das vielleicht bei einem Wettbewerb positiv abschneidet, dass es anderen Leuten gefällt, dass es andere Leute berührt. Aber im Grunde genommen ist diese Form der Fotografie, die wir betreiben, sehr zeitlos. Und wenn man es auf die extreme Spitze treibt, dann gibt es Bilder, die einen Wert haben, der nur tagesaktuell ist, also gerade aktuelles Geschehen, seien das irgendwelche Konferenzen, ob das irgendwelche Sportgeschehen sind und so weiter. Da ist ja oftmals im Minutentakt die Bilder, die geliefert werden von seitens der Presse, die tagesaktuell sein müssen, die aber ganz, ganz oft am nächsten Tag schon wieder veraltet sind und wertlos sind, die nur an dem einen Tag einen Wert haben. Und im krassen Gegensatz dazu steht unsere Fotografie, die Naturfotografie, die in der Regel fast zeitlos ist. Und das ist faszinierend zu sehen, dass wir so viel Zeit dafür haben, diese Momente für uns so festzuhalten, wie sie uns gefällt. Und ich finde es sehr schön, in einem so entspannten Bereich der Fotografie beheimatet zu sein, in dem ich sagen kann, dass, wenn ich euch ein Bild von vor 10 Jahren zeige, das technisch in Ordnung ist, das auch nach wie vor von den kreativen und den ästhetischen Gesichtspunkten noch heute gut ankommt, dann ist es ja dem Publikum vollkommen egal, von wann das Bild ist. Und das ist eben, oder das fasziniert und begeistert mich wirklich mal im Vergleich zu der Fotografie in vielen anderen Genres, wo das eben nicht der Fall ist. Und in dem Zusammenhang habe ich mir auch Gedanken über die Wettbewerbe in unserer Szene gemacht, die ja doch vielen sehr wichtig sind. Und eigentlich schafft ein solcher Naturfotowettbewerb nur eine Anordnung der aktuellen Empfindungen im aktuellen Kontext. Das heißt, Naturfotowettbewerbe, die zeigen ja nur einen aktuellen Trend in der Fotografie. Also sogar nur in unserer Blase der Fotografie. Also in der Fotografie ist ja schon viel zu breit gegriffen. Die zeigen ja nur eine Anordnung dieser Bilder in unserer Blase der, ich nenne es mal, kreativeren Naturfotografie und spiegelt dabei die Empfindung der Jury wieder im Kontext der aktuellen Zeit. Und dort werden Bilder ausgesucht und prämiert. Und es kann durchaus sein, das ist auch effektiv so, dass wenn man sich Wettbewerbe von vor 10 oder 15 Jahren anschaut, dass manche Bilder sehr gut gealtert sind und heute schon wieder im Trend wären und andere Trends eben komplett vorbei sind. Aber im Großen und Ganzen ist eben unsere Fotografie, die wir betreiben, eben derart zeitlos in dem, wo wir uns bewegen, dass ich es faszinierend finde oder schön finde, dass wir eben diese Möglichkeit haben, uns so lange auch an diesen Bildern zu erfreuen. Und das ist auch etwas, was ich sehr positiv an der Naturfotografie finde. Und das waren einfach so ein paar Gedanken, die mir neulich durch den Kopf gingen, die ich auch hier im Podcast teilen wollte. Und jetzt kommt so ein relativ harter Cut, weil ich jetzt nochmal so über die das, was in den kommenden Tagen, Wochen, wie auch immer passieren wird, nochmal mit euch sprechen wollte. Also so ein bisschen geordnetere, weniger philosophische Fragestellungen, die jetzt nochmal in den Raum gestellt werden. Und zwar habe ich erstaunlich viele Nachrichten bekommen, egal ob das jetzt per E-Mail oder per Messenger war, zum Thema, lohnt es sich, ein Buch zu schreiben? Also konkret gibt es wohl vom Rheinwerk Verlag aktuell eine Neuauflage von einem der Bücher, die ich geschrieben habe, also von einem Gemeinschaftswerk. Und in dem Zusammenhang wurden anscheinend viele, die mir auch hier zuhören, also Shoutout an alle, die gefragt worden sind und die hier diesen Podcast hören. Jedenfalls wurde ich regelmäßig gefragt, lohnt es sich, ein Buch zu schreiben? Oder lohnt es sich jetzt konkret dieses Buch zu schreiben? Aber ich würde das ein bisschen allgemeiner fassen, damit man das auch vielleicht ein bisschen besser beantworten kann. Zunächst, nein, es lohnt sich nicht. Also, long story short, nee, lohnt sich nicht. Aber wir können das nochmal ein bisschen aufdröseln, damit ihr vielleicht auch diesen Gedankengang versteht. Übrigens, mein Buch Workshop Naturfotografie vor der eigenen Haustür vom Humboldt Verlag wird jetzt in der zweiten Auflage erscheinen. Also ich habe letzte Woche noch eine E-Mail bekommen, dass anscheinend die erste Auflage komplett verkauft ist und dass eine zweite Auflage gedruckt wird, was ich sehr cool finde. Das heißt, immerhin 8.000 von der ersten Auflage sind anscheinend verkauft und es gibt eine zweite Auflage. Das finde ich richtig gut und von daher passt ja das Thema auch, lohnt es sich, ein Buch zu schreiben. Und lohnt es sich, ein Buch zu schreiben, wird an mich herangetragen, vor allem in dem Sinne, was ist denn überhaupt, was wird denn bezahlt, wenn ich mir da so einen Stundenlohn ausrechne oder einen Tagessatz oder was auch immer, wird sich das rechnen oder nicht? Und die ganz klare Antwort ist, wenn ihr mit einem Verlag ein Buch schreibt und das kein Bestseller ist, dann lohnt sich das nicht. Und ihr werdet in einem Fachbuch niemals, niemals, wirklich niemals einen Bestseller schreiben. Das ist ausgeschlossen. Wenn ihr euch das betrachtet, ja, ein Bestseller lohnt sich auch monetär, aber rein monetär lohnt sich ein Fachbuch schlichtweg nie. das Fachbuch ist immer dafür da, um sich den Stempel Experte auf die Stirn drucken zu lassen. Das heißt, man macht das deswegen, weil man selber mal ein Buch geschrieben haben wollte oder weil man daran beteiligt sein wollte oder weil man sich Experte nennen möchte oder weil man sich Autor, Fachautor, Buchautor, Autor mehrerer Bücher, wie auch immer ihr euch benennen wollt. Das ist ein Ego-Ding, es ist ein Marketing-Ding, ganz klar. Das heißt, wenn man keine flankierenden Produkte hat, die diesen Expertenstatus benötigen, schmeichelt ein Buch nur dir selber. Das heißt, für mich ist das wichtig, ich habe ja viele solcher Bücher geschrieben mittlerweile. Hintergrund ist ganz einfach der, wenn ich Vorträge halte, kann ich mehr Geld bekommen, wenn ich Bücher geschrieben habe, im Vergleich zu, wenn ich keine Bücher geschrieben werde. Vielleicht kriege ich auch mehr Einladungen zu Vorträgen, wenn ich Bücher geschrieben habe, als wenn ich keine geschrieben habe. Vielleicht stehe ich auch vor Partnern, mit denen ich zusammenarbeite, besser da als Buchautor als als Nicht-Buchautor. Das heißt, das sind weiche Faktoren. Auf der anderen Seite kommt natürlich auch der ein oder andere Workshop-Teilnehmer, der sagt, hey, ich habe dein Buch gelesen, jetzt möchte ich gerne einen Workshop besuchen. Auch das gibt es. Das heißt, es ist ein Marketing-Tool, über das man natürlich bekannter wird in seiner Bubble, in seiner Branche und deswegen gegebenenfalls mehr Umsatz erzielen kann. Aber es ist nicht so, dass man damit nennenswertes Geld verdient. Das heißt, generell ein Buch zu schreiben, empfehle ich nur demjenigen, der kein Problem damit hat, zu schreiben. Also ich schreibe ja seit ewigen Zeiten meinen Blog. Ich glaube, mittlerweile sind es 800 oder 900 Blog-Einträge und mir fällt es nicht schwer, mich hinzusetzen und das Ganze zu schreiben. Das heißt, wenn ich an das Buch Workshop Naturfotografie vor der eigenen Haustür denke, da habe ich erstmal überlegt, welche Themen möchte ich behandeln. Dann habe ich mir die Bilder dazu ausgesucht und dann konnte ich anfangen zu schreiben. Das Ganze habe ich in eine Excel-Liste gepackt und ab da war das Buchschreiben für mich kinderleicht. Also der schwierigere Part war auszusuchen, was im Buch besprochen wird, dann die Excel-Liste dazu aufzusetzen und dann zu sagen, okay, ich schreibe das jetzt runter und ich habe meine, also jetzt dieses Buch wirklich morgens immer so von 5 Uhr, 6 Uhr bis um 7 Uhr, 8 Uhr geschrieben, also so 2 Stündchen am Morgen und da habe ich dann auch schnell 5, 6 Kapitel pro Morgen gemacht. Also das ging wirklich sehr, sehr schnell, das Schreiben, aber auch nur deshalb, weil ich ganz genau wusste, was nachher in diese Kapitel reinkommen soll. Wenn du aber keine Freude am Schreiben hast, ja, dann brauchst du ja das einen immensen Aufwand an Zeit, um das zu schreiben und du musst jedes Mal so über diesen inneren Schweinehund springen, eine Aufgabe anzugehen, auf die du eigentlich keine Lust hast. Ja, das heißt, wenn dir das Schreiben keinen Spaß macht, dann sitzt du immer da und sagst, jetzt muss ich mal was an meinem Buch schreiben. Und dann ist das ja ein Zwang und nichts, was einem Freude bereitet. Deswegen überlegt euch das gut, ob ihr das überhaupt machen wollt. Und dann ist natürlich die monetäre Komponente da. Das ist relativ einfach erklärt. Und das ist in der Branche auch vollkommen klar, wie sowas berechnet wird. Also je nach Verhandlung bekommt ihr in der Regel 10% des Nettobuchwertes als Autor. So, wenn ein Buch 30 Euro kostet, dann ist der Nettobetrag 15 Euro, den der Buchhandel dafür bezahlt. Wenn das Buch 50 Euro kostet, kostet das Buch netto um die 25 Euro. Das heißt, ein Thalia, ein Amazon und wie sie alle heißen, die bekommen ungefähr 50% und das ist der Nettobuchpreis. Und von dem Nettobuchpreis bekommt ihr 10%. Das heißt, ihr könnt das ausrechnen, 0,1 mal 0,5 mal Preis des Buches, dann wisst ihr, was ihr pro Buch bekommt. Im konkreten Beispiel, wenn ihr also ein Buch schreibt, das 30 Euro kostet, bekommt ihr pro verkauftes Buch 1,50 Euro. Das ist ziemlich ernüchternd, finde ich. Wenn ihr gut verhandelt habt, ja, oder eine Staffelung drin habt, dann kriegt ihr auch mal 12% oder 14%. Aber das macht den Kohl nicht fett. Dann verdient ihr halt statt 1,50 Euro 2 Euro pro Buch. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wenn ihr so ein Gemeinschaftswerk schreibt und diese 1,50 Euro auch noch aufgeteilt werden auf 3 Autoren, dann sind das 50 Cent pro Buch. Bei 5 Autoren oder 6 Autoren ist das ja am Ende 25 oder 30 Cent pro Buch. Also es ist wirklich nicht so, dass man damit viel Geld verdient. Und je nachdem, wie gut sich das Buch dann verkauft, ist das wirklich fast zu vernachlässigen. Also bei so einem Gemeinschaftswerk mit, ich glaube, 6 oder 8 Autoren verdiene ich an einem einzigen Artikel in einem größeren Magazin mehr Geld als an so einem Buch. Und das Buch war garantiert auch mehr Arbeit. Aber dann gibt es diese weichen Faktoren, die wirklich relevant sind. Das heißt, wenn man mehr Geld verdienen will, gibt es zwei Wege. Entweder man macht ein Buch im Eigenverlag, man verkauft dann weniger, aber die Marge ist viel, viel höher. Oder man geht hin und arbeitet über Zeitungsartikel. Auch da wird man mit Sicherheit viel, viel mehr Geld rausholen für den gleichen Aufwand. Und das Fachbuch in einem solchen Verlag ist eben eher die Visitenkarte nach außen. Und das ist, denke ich, eine ganz gute Zusammenfassung, hoffe ich, damit ihr auch ein Gefühl bekommt, lohnt es sich, so ein Buch zu schreiben oder lohnt sich das eben nicht. Und das ist eure Entscheidung am Ende des Tages. Aber ich denke, das sind doch die Hauptargumente, die man in so einem Bereich vorbringen kann. Ansonsten bin ich auch gerade wieder in der Reisevorbereitung auf meine nächste Fotoreise. Ich nehme euch dann wieder mit, wenn es darum ging, was habe ich geplant, wie habe ich geplant, wie habe ich mich vorbereitet und so weiter. Eine Sache steht auf der To-Do-Liste ganz groß, die ich eigentlich sagen muss, damit ich mich auch dran halte und es nicht vergesse. Ich muss noch meine Aktivas-Beiträge erhöhen. Das heißt, die Fotoausrüstung ist in den letzten Jahren doch leider wesentlich mehr wert geworden als das, was ich im Moment versichert habe. Da muss ich mich noch beeilen und den Versicherungswert anpassen vor der nächsten Reise. Das mache ich versprochen noch diesen Monat. Von daher denkt dran, wenn ihr jetzt wieder auf Reisen geht, dass euer aktueller Versicherungswert stimmt. Dazu gab es übrigens auch neulich eine Podcast-Episode zum Thema Fotoversicherung und ich packe euch auch nochmal einen Link in die Shownotes über den Affiliate-Link zur Aktivas-Versicherung. Kriegt ihr, je nachdem, welche Versicherung ihr für die Aktivas nutzt, also welchen Tarif, ungefähr 8-12% Rabatt. Dadurch, dass wir zusammen als Verein gewertet werden, der insgesamt über 37.500 Euro Versicherungssumme hat und dementsprechend kriegt jeder den günstigeren Tarif größer 37.500 Euro und muss dementsprechend ein bisschen weniger bezahlen. Deswegen, wenn ihr den Affiliate-Link nutzt, unterstützt ihr natürlich den Podcast und natürlich euch selber in dem Moment. Von daher einfach der Tipp, wenn ihr eine Versicherung braucht, dann eben so. Und ich habe mich dann natürlich auch wieder mit Location Scouting auseinandergesetzt und habe ja entsprechend mir die Location schon mal rausgesucht für meine nächste Fotoreise, dass ich genau weiß, welche Arten ich wo finde, ob ich da zum Sonnenaufgang hin muss, ob ich da zum Sonnenuntergang hin muss. Und was ich faszinierend finde, wie sich auch die Google Earth Daten verändern durch den Aufnahmezeitpunkt. Und zwar habe ich eine Location und die finde ich immer wieder deshalb, weil dort so ein Funkmast steht und der Funkmast einen langen Schatten wirft über die Landschaft. Und neulich habe ich diese Location gesucht und ich habe sie nicht gefunden. Ich habe gesagt, meiner Meinung nach muss das genau die Stelle sein. Und anscheinend hat Google Earth an der Stelle nochmal die Bilder ausgetauscht gegen neue Bilder, also gegen ein neues Bildmaterial. Und anscheinend wurden die Aufnahmen gemacht mit einem anderen Sonnenstand. Jedenfalls wirft der Turm keinen Schatten mehr. Und ich habe mich permanent auf Google Maps verlaufen, beziehungsweise auf Google Earth verlaufen und die Location nicht gefunden, weil ich mich so an diesem Schattenwurf dieses Mastes festgeklammert habe. Aber was mir eben auch wieder aufgefallen ist, wie viel man auf Google Earth immer wieder erkennen kann. Also gerade auch für euch, die momentan Frühblüher, die Pflanzen, die Insekten fotografieren wollen. Man erkennt auf Google Earth so gut, ob eine Wiese, ob ein Rasen verwendet wird, ob der gedüngt wird, ob der regelmäßig vom Bauern befahren wird, wie stark der frequentiert wird. Man erkennt es so gut, ob es sich lohnt, dort nach wilden Arten zu suchen oder nicht, dass ich nur empfehlen kann, wenn ihr wisst, wo bestimmte Orchideenarten, wo bestimmte Pflanzenarten bei euch in der Region wachsen, schaut euch Google Earth an, schaut auch mal drumherum im Umkreis von ein paar Kilometern. Es ist echt krass, wie viele Locations man einfach findet, indem man einfach ein wenig auf Google Earth rumsucht und entsprechend auch mal hinfährt jetzt zur Saison, aussteigt, ein bisschen rumlauft, guckt, ob sich das lohnt. Und da werdet ihr, glaube ich, auch nochmal ganz viele Fotolocations finden, die ihr sonst nicht auf dem Schirm hattet. Und dann habe ich, glaube ich, alles reingepackt, was mich aktuell so ein bisschen beschäftigt. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung dalasst, wo auch immer das geht. Ich glaube, bei Apple Podcast geht das und bei Spotify. Und ich, seit neuestem bei Podcast Addict, glaube ich, auch. Also wer Podcast Addict nutzt, bitte jetzt 5 Sterne. Und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.